herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Stopp, Lob und Cappuccino. Ich sitze hier mit Joel zusammen. Trostloses Wetter so ein bisschen und die Wintersaison hat gestartet.
Ja, hallo hier? Alle zusammen. Mir geht's super. Bei dir auch?
Alles gut soweit.
Ja, die Wintersaison hat gestartet. Wir sind ja jetzt, haben wir jetzt schon zweimal wieder in der Halle trainiert. Merkt man direkt wieder die andere Belastung, ne? Also ich habe sofort gemerkt, zieht ordentlich rein in die Beine und in meine Hüfte und alles durch dieses abrupte Abstoppen. Ist schon eine andere Belastung.
Brutal, vor allem auf dem Hartplatz. Ich bin ja auf Hartplatz und ich merke, das ist echt krass, wie dieses Abstoppen und dieser harte Boden, also meine Sehnen, egal welche, in meinem Unterkörper, die haben alle wehgetan. Aber ist jetzt schon besser geworden und macht trotzdem Spaß in der Halle, vor allem auf Hartplatz, ist mal wieder geil zu spielen.
Aber wir spielen ja vielleicht noch mal, haben wir gerade gesagt, ne? Vielleicht noch einmal jetzt am Wochenende draußen, weil nächste Woche veranstalten wir noch mal ein letztes LK-Turnier. Genau. Und da spielst du ja auch mit im Einzel und ich bin im Doppel am Start. Mit
richtig, Kino. Genau. Und zwar alle, die Zeit haben, Werbung in eigener Sache jetzt, in Mainz, 11. und 12. Oktober ist noch mal ein LK-Turnier, Last Hope. Das heißt, alle, die noch mal ihre LK verbessern wollen und die vielleicht noch mal draußen spielen wollen, machen es noch mal auf Sand. Mal gucken, ob das Wetter hält.
Ja, ich spiele ja mit Pino, der hat sich ja zum Ziel gesetzt, 200 LK-Matches in dem Jahr zu spielen. Ich glaube, der ist jetzt bei 157 oder so. Ja, das heißt, er sammelt dann mit mir auch zwei Matches. Bin ich stolz, dass ich dann auch mich einreihen darf in seiner.
Richtig. Und das ist ja auch jemand, der weiß es vielleicht jetzt noch nicht. Vielleicht hört das jetzt, den wir hier zum Podcast einladen, weil er hat ja vor, den LK-Rekord zu knacken in diesem Jahr. Genau. Sein Ziel ist ja, die 200 LK-Matches Einzel und Doppel kombiniert zu knacken. Und wir sind jetzt Anfang Oktober und er ist, glaube ich, bei über 150, du hast gerade gesagt, 157. Ja, wahrscheinlich, man kommt gar nicht mehr mit, weil wahrscheinlich ist er schon bei 160. Und ich habe wirklich schon einige Fragen an ihn, ob es ihm zum Hals raushängt, was sein Körper macht.
Weil mir reichen ja schon, ich war ja schon durch nach diesen 12 Medenspielen, die ich im Sommer hatte, war ich schon fertig. Aber gut.
Wir werden es hören.
Ja, lass uns direkt reinstarten, was so in den letzten zwei Wochen passiert ist.
Ja.
Es war ja wieder der Laver Cup. Hast du das Ganze ein bisschen verfolgt?
Ich hab's verfolgt. Ist ja immer so ein bisschen der Herbst im Tennis. Ist, finde ich immer, muss ich ehrlicherweise sagen, eigentlich für mich die langweiligste Zeit. Die vier Grand Slams sind gelaufen. Es kommt kein Highlight mehr. Vielleicht noch die World Tour Finals. Der Laver Cup entwickelt sich für mich schon so ein bisschen zu einem Highlight.
Entwickelt sich für dich zum Highlight?
Okay. Ja, ich finde das geil zu gucken, muss ich ehrlich sagen.
War ein bisschen blöd, es war ja diesmal in San Francisco.
Ja.
Da waren die ersten Matches waren dann um 22 Uhr und dann wurde dann in die Nacht reingespielt. Man konnte dann gut das erste Match, vielleicht noch das zweite sehen, dann wurde es mir aber zu spät. Das heißt, ich habe eigentlich nie das Top-Match gesehen, sondern meistens nur die ersten beiden Einzel.
Richtig.
Ich glaube, über das Format brauchen wir jetzt hier nicht nochmal sprechen. Nee. Die meisten kennen das jetzt, wenn nicht, guckt mal nach. Das ist ganz easy erklärt im Internet, wie dieses Format aussieht. Man kann sagen, Team World schlägt Team Europa mit 15-9.
Sau geht deutlich.
Wieder als Sieger raus.
Ja, ja, sehr deutlich. Waren auch ein paar Überraschungen dabei für mich, so von den Matches her. Am Ende des Tages ein deutliches Ergebnis. Aber trotzdem, wie gesagt, wir haben das auch letztes Jahr in dem Format schon gesagt, ist es schön, weil man hat wirklich das Gefühl, dass sie es ernst nehmen. Also auch dieses Europe gegen Team World, der Zusammenhalt, der da herrscht und ich finde es ein cooles Format.
Ja, das ganze Event ist ja ins Leben gerufen worden oder es ist das Event von Roger Federer.
Richtig.
Und er war auch im Podcast von Andy Roddick.
Ja.
Und kann man sich auf YouTube angucken, Videopodcast, im Podcast Surfed. Und da hat er auch ein bisschen darüber gesprochen. Und ihm war es immer ganz wichtig, dass es eben kein Show-Event ist, sondern dass die Spieler alles geben.
Ja.
Und deswegen hat er auch am Anfang immer mitgespielt und auch geschaut, dass Rafa mitspielt und Djokovic. Damit eben die Grundlage setzen für alle anderen, die dann mitspielen. Dass man wirklich alles gibt, sich einen Arsch aufreißt. Und ich finde auch, das machen die. Also es wird sehr ernst genommen. Es ist kein Show-Event wie UTS oder so, wo dann nur irgendwie spektakuläre Punkte gespielt werden. Und man muss ja ehrlicherweise sagen, das sagt er auch, Federer, das wollen die Leute ja am Ende sehen.
Ja.
Die wollen nicht irgendwelche Trickshots sehen und am Netzpfosten vorbei und nur krasse Ballwechsel, sondern die wollen echtes Tennis sehen.
Ja, und ich glaube, das ist ja, das sind dann eher so die Tennis, die das meine ich jetzt gar nicht böse, keine Ahnung von Tennis haben, die das nie gucken, die sind dann begeistert von irgendwelchen Trickshots oder irgendwie sowas, wenn nichts gegen Mansour Bahrami sein Trick-Tennis da spielt. Aber ich glaube, so die eingefleischten Tennis-Zuschauer und auch Tennisspieler, die interessiert es nicht. Die wollen richtiges Tennis sehen.
Absolut. Und es gab ja auch ein paar Änderungen, nämlich neue Team-Captains. Bei Team Europe ist es jetzt Yannick Noah und als sein Partner oder zweiter Team-Captain Tim Henman.
Ja.
Und bei Team World ist es Agassi mit Patrick Rafter. Wie findest du das?
Also ich muss sagen, von den vier war für mich der, also grundsätzlich der Gewinner des Lever Cups war für mich nicht kein Spieler, sondern es war Andrew Agassi.
Auf jeden Fall, war total geil. Der ist so aufgegangen.
Der ist total aufgegangen und der hat die, der hat das richtig mit Herz gecoacht und der hat auch so geile Kommentare abgegeben und ja, auch wie gesagt, ja, sie haben, wir haben die ganze Woche überlegt, wie man Zverev schlägt und also so die Insights, die man damit bekommt und ja, man hat richtig gemerkt, dass die Spieler auch einfach Respekt vor ihm haben, seine Meinung akzeptieren bzw. dazuhören. Und das fand ich, der ist für mich, für mich ist er der Gewinner völlig unerwartet, muss ich wirklich sagen. Weil ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass sich der Coach, er hat sich nicht versucht, den Vordergrund zu spielen, aber er war plötzlich dann so für mich irgendwie auch häufiger Mittelpunkt und war.
Ja, und ich finde, man hat es ihm abgekauft, dass er wirklich das geil findet, dabei zu sein und das richtig cool findet.
Ja.
Und das zeigt ja auch ein bisschen diesen Stellenwert schon von dem Event, dass die ja das alle so ernst nehmen und da auch so Bock drauf haben.
Richtig.
Also ein schlauer Move, muss man sagen, vom Labour Cup, dass sie einfach dann die alten Kapitäne irgendwann abgesetzt haben und mal frischen Wind reingebracht haben, dass da mal wieder ein bisschen Action reinkommt.
Ja.
Da waren ja auch einige junge Gesichter dabei, zum Beispiel Fonseca, Mendžik.
Ja.
Glaubst du, dass dass es für die jungen Spieler auch einfach so eine ganz, ganz wichtige Woche sein kann, wenn die mit den anderen Topstars zusammen sind und vor allem auch mit den Legenden?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man hat ja die eine Szene dann gesehen, das war auch schön, dass man halt, wie gesagt, bei Heinz das Hin so ein bisschen hatte, dass Fonseca wie so ein kleiner Schuljunge nervös auf gewartet hat, er trifft jetzt Federer das erste Mal, ja. Und ja, ich glaube schon, dass natürlich, wenn du auf der Bank sitzt und dann einfach auch mal die Gedanken, wenn du selber spielst und kriegst dann die Gedanken zum Match von einer alten Legende gesagt oder von einem älteren Spieler, der schon ein paar mehr Matches auf dem Buckel hat und Situationen. Ich glaube schon, und du willst dich natürlich auch beweisen, ne? Du willst ja nicht, du willst ja auch zeigen, zu was du fähig bist. Deswegen glaube ich schon, dass es echt eine Mordsmotivation ist. Und ich glaube, du musst es auch dabei belassen, dass du diese Altersstruktur drin hast. Junge Leute, vielleicht gestandene Spieler wie jetzt ein Kaspar Ruud, ja, dem du nichts erklären musst, ja. Ältere, ja, wie es damals war, ein Djokovic, eine absolute Legende halt. Und hast halt noch welche, die von außerhalb, ja, wie ein Federer oder jetzt wie die vier Coaches, die halt auch sau viel Tennis-Know-how haben. Ich glaube, das ist einfach geil. Ja. Wäre was anderes, wenn das jetzt ein Next-Gen-Event wäre, sozusagen, wenn das nur junge Leute wären, dann wäre das ein ganz anderer Flair.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Man hat ja auch viele so Behind-the-Scenes-Videos gesehen, wie die auch mit den Spielern trainieren und was die so für Tipps geben. Klar, natürlich ist es dann vor der Kamera, wird dann das gesagt, was man auch zeigen kann und was dann vielleicht auch sich gut anhört. Aber die werden da schon mit den Spielern trainiert haben, wie du schon gesagt hast. Die haben die ganze Woche überlegt, wie kann Demi Nauer Zverev schlagen und der Plan ist dann auch aufgegangen. Da sprechen wir gleich noch drüber. Wenn du dich jetzt in die Lage von einem Coach reinversetzt, also du bist jetzt beispielsweise der Coach von Fonseca, und gibst deinen Spieler dann eine Woche ab an den Laver Cup, ja?
Ja.
Und dann reden dann plötzlich so viele Leute auf den ein. Wie ist das für dich? Ich meine, du hast auch lange als Tennistrainer gearbeitet. Du weißt, wie das ist, wenn man beispielsweise mal seine Spieler gehen in irgendeinen Lehrgang oder sowas und dann kommen die Verbandstrainer und reden auf den Spieler ein. Kann manchmal auch kontraproduktiv sein, ja, wenn man dann gegeneinander arbeitet. Glaubst du, dass es da auch der Fall sein kann, dass die dann Sachen gesagt bekommen, ohne mit den Coaches vielleicht gesprochen zu haben, wissen wir nicht, mit den eigentlichen Trainern und dann bekommen sie neue Ideen, andere Ideen und plötzlich ist der Spieler vielleicht auch ein bisschen verwirrt, weil sie sich dann denken, hör, mein Coach sagt mir eigentlich mal was anderes. Also glaubst du, es ist nur positiv oder kann es auch negative
auswirken? Ich glaube, in den ganz seltenen Fällen, vielleicht so, sagen wir so, einer von 100 so ungefähr, ist es dann mal so, dass vielleicht der Spieler dann zum Nachdenken kommt und denkt so, hä, irgendwie haben die alle anderen recht und mein Coach, irgendwie das passt nicht mehr so richtig, weißt du, so kann schon sein, ja. Aber ich glaube, was man ja auch so mitbekommt, ist, dass die Coaches sich ja auch häufig mal die Meinung von anderen einholen. Und das ist ja nicht was sie gar nicht tun. Ja, und deswegen glaube ich, das ist eher, und ich glaube auch nicht, dass jetzt beispielsweise, wenn jetzt der Fonseca da kommt, dass dann der Patrick Rafter oder der Agassi, dass die dann da hingehen und sagen, wir müssen an der Technik irgendwas ändern, weißt du so. Ich glaube, es geht halt eher so um Spielerische und vielleicht auch mal irgendwie zu sagen, hey, du musst noch mal aggressiver spielen und geh mal drauf und wie auch immer, ja. Dass es eigentlich hauptsächlich positiv ist, weil ich glaube, das ist halt auch so eine Bubble, die kennen sich halt auch alle. Mhm. Ja, es ist ja nicht so, dass das, gerade die Spieler kennen sich ja untereinander. Und vielleicht ist es dann auch mal so, wenn du auf der Bank sitzt und keine Ahnung, Tiafoe spielt und hinten dran ist der, wer war noch da, Taylor Fritz, und der sagt, ey, du musst mal wieder, Francis, du musst mal wieder so und so spielen, das hasse ich, wenn ich gegen dich spiele.
Ja, ja, ja.
Weißt du, so, ja. Machst du immer saugut, mach das auch mal wieder, so ungefähr. Ja, geh mal näher an die Linie beim Return. Das, ich hasse das so sehr, wenn ich gegen dich spiele. Das mag der auch nicht, weißt du. Ich glaube, aber natürlich, ja, kann schon sein, dass du, wenn dir plötzlich jetzt im Fall von irgendeinem Spieler, wie jetzt sagen wir mal so Kaspar Ruud, die arbeiten an einer ganz speziellen Sache und plötzlich sagt das ganze Team so, hä, nee, mach's auf keinen Fall so. Ich glaube, da kann es natürlich auch schon mal ins Straucheln kommen. Aber ich, schwer, also ich glaube, wie gesagt, einer von 100 Fällen.
Okay. Ja, also Agassi, hast du gesagt, war der absolute Gewinn für das Event.
Auf jeden
Agassi
Fall.
Hat ja auch dann nach dem Sieg im Interview gesagt, dass alle Spieler bei ihm jetzt wie seine Familie sind.
Und ja, also Mutterprivilegien, genau, haben, ihr könnt immer anrufen,
genau,
wenn ihr wollt.
Und ja, genau. Hat all seine Spieler haben jetzt eine Nummer und können jederzeit anrufen und Tipps fragen. Ist ja auch cool, ne? Dass dann irgendwie auch diese Legenden nochmal eingebunden werden in die Tenniswelt. Das ist ja das Ziel von Federer gewesen, dass einfach einfach alle dieser Tennisbubble bleiben und voneinander profitieren.
Ja.
Zum Match von Zverev gegen Deminauer. Da möchte ich mit dir nochmal drüber reden.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du es komplett gesehen hast.
Nee, aber die Highlights, wie gesagt, Okay. Schön, dass man wieder so eine gab eine Version online Punkt für Punkt gesehen, ohne irgendwelche Unterbrechungen. Aber ich habe das sozusagen fast das ganze Match dann gesehen. Genau.
Ja.
Aber jetzt keine Reaktion zwischen den Ballwechseln, die habe ich leider nicht sehen können.
Also, was ich gesehen habe, war, dass der Deminauer wirklich super eingestellt war und hat einen richtigen Matchplan gehabt und hat mal wieder vorgemacht, wie man Zverev schlagen kann.
Erklär mal, wie ist der Plan?
Also er hat einfach sehr variabel gespielt, sehr viel Slice gespielt, hat ihn sehr viel ans Netz geholt, hat auch immer sehr viel in die Vorhand gespielt, also alles das, was der Zverev nicht mag. Und interessant war, dass die danach im Interview gesagt haben, sie haben jetzt eine Woche sich auf dieses Match vorbereitet und haben überlegt, wie kann man Zverev schlagen. Und es ist wirklich super aufgegangen, muss man sagen.
Ja.
Und das wird natürlich auch Zverev registrieren, dass er merkt so, okay, die sprechen untereinander, die Leute wissen, was ich nicht mag und wie man mich schlagen kann.
Ja.
Und gefühlt hat ihn das ganz schön genervt.
Mhm.
Hat ihn das ganz schön genervt. Der hat eh kein gutes Tennis gespielt dort, fand ich. Aber dass die so auf seine Schwächen rumhacken und ein Spiel sich zusammenschustern, um ihn zu schlagen, habe ich gefühlt, das hat ihm überhaupt nicht gepasst.
Ich würde mich nie selber in die Lage versetzen. Ich glaube, mich würde es auch richtig abfacken. Stell dir vor, du spielst da und dann plötzlich kommt so durch die Medien so, ja, wir haben seine Schwächen ausgenutzt und wir haben uns einen Plan zurechtgelegt und es hat perfekt funktioniert und denkst dir so, ey, die nerven mich jetzt richtig damit. Ja. Aber ja, es hat wirklich funktioniert. Also ich finde, Deminauer, brauchen wir nicht drüber reden, haben wir schon die letzten Folgen, Wochen, Monate gesagt, der ist einfach konstant stark. Und was ich halt geil finde, ist bei ihm, dass er gesagt hat, er macht das jetzt einfach mal. Er probiert das mal aus und stellt sich nicht wie gefühlt 80% der Gegner von Zverev hinten rein und spielt die Rallyes mit. Und
das hat er ja auch gesagt. Er hat gesagt, wenn er einfach nur hinten mitspielt, dann wird er weggespielt vom Zverev. Da kann er nichts machen. Er muss aggressiv sein, er muss den vorlocken, er muss was machen, ansonsten hat er keine Chance.
Genau, und das hat man ja voll gesehen. Er hatte so variabel gespielt, wie vielleicht Deminauer normalerweise nicht variabel spielt. Und es hat sich einfach gelohnt.
Mhm.
Ja, und deswegen ja, ist es vielleicht eine Blaupause für alle anderen, wie man Zverev schlagen kann. Ja,
absolut.
Und ja, vielleicht hat es den Zverev geknickt. Ich glaube, er hat sein nächstes Match beim Laver Cup ja dann auch verloren.
Genau.
Ja.
Da kommen wir jetzt zu, nämlich Taylor Fritz.
Sein Angstgegner.
Für mich auch der Spieler des Turniers. Denn
ja,
er hat
auf jeden Fall.
Im Top-Match am zweiten Tag hat er Alcaraz ganz glatt geschlagen.
Richtig.
Und dann das entscheidende Match gegen Zverev gewonnen zum Sieg.
Ja.
Hätte niemand mit gerechnet, ja, und das muss man schon, wenn du da das Top-Match bist, also der, ja, klar, Alcaraz und Fritz waren die Aushängeschilder, waren die Top-Männer, und du hast dann diese Top-Matches dann an den beiden Abenden und musst die gewinnen oder willst die gewinnen.
Ja.
Puh,
also
schon für mich der Spieler des Turniers.
Völlig überraschend für mich, dass Alcaraz da verloren hat, aber irgendwo auch vielleicht auch menschlich, ja, dass er auch mal
kam verliert. Kam direkt von den US Open
aber ja, hat auch, glaube ich, nicht sein Bestes Tennis gespielt, aber Fritz verdient gewonnen, habe ich nicht mit gerechnet. Ja, und dass Fritz irgendwie Zverev schlägt, ist jetzt auch nichts, keine Überraschung, weil ich glaube, er ist fast schon so ein Angstgegner für den Zverev, der Fritz. Ich hatte jetzt nicht gefühlt, dass der Fritz großartig anders gespielt hat, aber irgendwie liegt er ihm nicht. Er liegt ihm einfach nicht. Ja.
Und hattest du die Szene gesehen beim Zverev-Match, dass Alcaraz ihm Tipps geben wollte? Und Zverev hat das einfach komplett ignoriert und hat einfach reingeredet und hat dann also quasi ihn
übersprochen
sozusagen und hat dann Casper Ruud hergeholt und wollte von ihm wissen, hey, wie soll ich retournieren? Soll ich eher draufgehen? Soll ich eher weg? Und da war überall, ging es auch viral auf Social Media, zu sagen, oh, der ist respektlos, der ignoriert. Aber auch wieder so eine Sache. Ist doch dumm, das vor der Kamera zu machen. Hörst dir doch einfach an und sag, ja, alles klar, danke. Ja. Und dann fragst du Casper Ruud, warum willst du dann zeigen, dass du
keinen Bock hast,
dir das anzuhören?
Ja. Ja, unglücklich. Aber das ist ja nicht das erste Mal, dass Zverev, sage ich mal, in der Öffentlichkeit unglücklich wirkt.
Ich habe das Gefühl, der mag auf der einen Seite den Alcaraz, weil es einfach ein sympathischer Kerl ist. Du kannst ihn nicht mögen.
Ja.
Aber ich glaube, auf der anderen Seite fuckt er ihn auch richtig ab.
Das kann schon sein.
Weil der einfach so durch die Turniere
grindet,
so
eine Leichtigkeit,
halt Leichtigkeit gewinnt und ist immer gut drauf und so. Ich glaube, das nervt ihn ganz schön.
Ja. Ja, auf jeden Fall Taylor Fritz, die Überraschung für mich, das Spiel des Turniers, also einfach am stärksten gespielt. Und Lever Cup ist ein tolles Format. Ging diesmal jetzt recht deutlich, muss man sagen, einfach an Team World der Sieg.
Glaubst du, dass der Laver Cup aber zukünftig aufpassen muss, dass die weiterhin alle Top-Stars dabei haben? Weil ich meine, Alcaraz war auch auf der Kippe, das hat Federer auch gesagt. Nachdem er die US Open gewonnen hat, war das alles nicht sicher. Da kann immer einer noch letzten Minute zurückziehen. Sinner ist nicht dabei. Viele Absagen auch auf Team World. Shelton nicht dabei, verletzt. Also es lebt ja, die Leute wollen ja die Stars sehen. Wenn Alcaraz nicht dabei gewesen wäre, sage ich, hätten die Hälfte, hätte nur noch zugeguckt.
Ja, du brauchst die natürlich. Du brauchst die auf jeden Fall. Ich glaube aber trotzdem, dass du sie nach wie vor kriegst. Ich meine, ich weiß nicht, ob die Berichte stimmen. Keine Ahnung, ob das jetzt auch Fake News sind, aber angeblich ist es so, dass das Turnier keinen Gewinn abgeworfen hat.
Bisher, ne?
Ja, oder zumindest die letzten zwei Jahre nicht. Woran das liegt, kann ich nicht sagen. Ob das stimmt, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich vermute natürlich, dass die auch alle Antrittsgelder bekommen. Weil sonst würden sie nicht spielen.
Auf jeden Fall.
Ja. Und der Struggle ist Jahr für Jahr da, dass du die Top-Spieler bekommst. Das hängt natürlich auch von dem Zeitpunkt ab von dem Turnier, wann das ist und wo das vor allem ist, weil nächstes Jahr ist es ja wieder in Europe. Ja. Ist es dann günstig oder ungünstig, wenn danach die Asia-Tour kommt? Also da spielen viele Dinge rein. Und natürlich, du kannst es nicht verhindern, wer absagt, wer nicht absagt, wenn sich ein Alcaraz verletzt. Vielleicht hat man es irgendwann mal, dass Sinner und Alcaraz zusammen da spielen, ja. Ich hatte vom Gefühl her, habe ich gedacht, oh, Team World ist ziemlich dünn besetzt.
Dachte ich auch, ja. Habe ich auch gedacht.
Aber da habe ich mich getäuscht, ja.
Ich glaube aber auch, dass es ein Problem sein kann, weil Federer hat auch im Interview gesagt, die versuchen vielleicht nochmal das Ganze nach Südamerika zu verlagern oder nach Asien.
Ja.
Und du musst natürlich gucken, dass du das auch so attraktiv machst für die Spieler, die mitspielen, dass sie dann halt nicht dann nochmal über einen halben Kontinent reisen müssen.
Genau.
Also ich glaube, Demi Nauer ist eingesprungen, weil irgendeiner dann spontan abgesagt hat und der ist dann aus Australien, so wie ich es verstanden habe, dann mal eben rübergeflogen. Ist ja schon ein brutaler Aufwand. Ne? Also
da
muss ich dann auch finanziell so lohnen, dass du das wahrscheinlich dann machst.
Richtig, ja.
Noch eine letzte und interessante Sache. Die haben nämlich über den Belag gesprochen.
Ja.
Federer hat sich sozusagen, also sag ich jetzt mal so, selbst kritisiert. Denn er hat das Match aus dem Publikum beobachtet von Opelka gegen Ruud und hat gesagt, es kann eigentlich nicht sein, dass der Opelka mit seinem Aufschlag einen Kick nach außen spielt und der Ruud stellt sich da ganz locker hinter die Linie und schießt dem einen krossen Return rein. Sagt, es darf eigentlich nicht sein. Also der Belag muss eigentlich so sein, dass dieser Kickaufschlag sich so entwickelt, dass der Ruud nicht so einfach einen Return spielen kann.
Ja.
Er ist aber derjenige, der mitbestimmt, was für ein Boden gespielt wird. Und dann kamen die auf das Thema zu sprechen, dass die Turnierveranstalter natürlich den Belag wählen können. Du kannst da so eine Range wählen, wie schnell, wie langsam der sein soll.
Mhm.
Und wählen natürlich lieber langsame Belege, um eben den Topstars entgegenzukommen. Mit dem Hintergrund, wenn du einen schnellen Belag nimmst, kann es immer mal sein, dass irgendein Spieler wie ein Opelka oder irgendein Aufschlagriese einen Lauf schiebt. Und du musst dann vielleicht nicht so genau spielen, sondern einfach nur sehr schnell. Und dann reichen ein, zwei Schläge und du kannst mal dann Ballwechsel gewinnen und kannst vielleicht einen großen rausnehmen.
Ja.
Wenn aber der Belag langsamer ist, musst du vielleicht mal ein, zwei Schläge mehr spielen pro Ballwechsel. Bedeutet, die Fehlerquote geht hoch und der andere hat immer wieder die Möglichkeit, zurück in den Ballwechsel zu kommen. Heißt unterm Strich, die Top-Leute, Alcaraz, Sinner, für die sind die langsamen Belege auf jeden Fall besser.
Ja.
Wie siehst du das? Findest du, es sollte mehr Variabilität geben bei den Belegen, dass es irgendwelche Vorschriften gibt? Wie, keine Ahnung, es muss Turniere geben, die haben diesen Belag und es gibt Turniere, die haben diesen Belag, dass es einfach ausgeglichener ist? Oder denkst du, es ist fair, dass die Turniere sich das selbst aussuchen können?
Es ist auf jeden Fall muss man einfach sagen, ist es so, dass man beide Seiten verstehen muss. Ich meine, du bist auch ein Turnierdirektor, das ist einfach ein wirtschaftlicher Aspekt, dass du einfach sagst, ich will natürlich die Zuschauer anlocken. Und wenn ich halt weiß, oder wenn die Gefahr ist, dass ein Jahr es ist, dass es im Viertelfinale, ich sag mal ganz überspitzt, irgendwelche No-Name-Spieler für die Tennisfans.
Alcaraz erste Runde rausfliegt zum Beispiel.
Genau, da haben die keinen Bock mehr. Ja. Auf der anderen Seite, das hat ja Federer in dem Podcast auch gesagt, kann es ja nicht sein, dass die vier Grand Slams haben. Es ist immer Sinner gegen Alcaraz und die spielen alle viermal das Gleiche.
Vielleicht ganz kurz, wir hatten ja das Beispiel, waren ja mal in Halle und haben dann gesehen,
genau.
Dustin Brown gegen Nadal, der ihn dann in der ersten Runde geschlagen hat. Ich meine, das Match dann war dann ein Riesen-Highlight.
Ja.
Aber die nächsten Matches von Dustin Brown waren sicherlich nicht so gut besucht, wie die, wenn Richtig. Nadal weitergekommen wäre. Also genau. Das bedeutet dann schon einen Riesenverlust fürs Turnier.
Genau. Und dass er gesagt hat, dieses viermal Grand Slam-Finale sozusagen oder drei Grand Slams, die spielen dreimal das gleiche Tennis. Dass die Belege da sich schon unterscheiden müssen. Also ich sehe es auch so, ich würde als Tennis-Romantiker eigentlich auch sagen, es wäre mal schön, wenn man wirklich Unterschiede auf den Belegen sieht. Dass du wirklich sagst, es ist was anderes. Vielleicht könnte man es ja so machen, dass man sagt, okay, wir haben die vier Grand Slams und natürlich wir haben dann irgendwie die Hartplätze, wir haben die Sandplätze, wir haben die Rasenplätze. Dass man sagt, die Rasenplätze müssen grundsätzlich einfach wieder schneller werden. Ja, und bei den Hartplätzen, dass man einfach sagt, okay, wir haben hier Hartplätze, die sehr schnell sind und welche, die sind sehr langsam.
So zwei Kategorien einfach.
Genau, und es wird einfach ausgelost, dass man sagt, ein Jahr hat das Turnier einen schnellen Hartplatz und im nächsten Jahr halt
so 50-50 aufgeteilt
zum Beispiel. Dass man das einfach sagt, wir losen das für die nächsten drei Jahre aus und das ist dann so und so.
Ja.
Ja, vielleicht ist es so, dass die Spieler nicht wissen, was es ist oder erst kurz vorher, so ungefähr. Dass man halt einfach sagt, okay, es ist ein Jahr habe ich einen schnellen Belag, ein Jahr habe ich einen langsamen Belag. Dass man wieder einfach mehr Unterschiede sieht in den Spielstilen, weil da gebe ich auch dem Federer vollkommen recht. Im Endeffekt sind die Nuancen zwischen einem Wimbledon-Finale und vielleicht einem French Open-Finale, man denkt, das sind ja so unterschiedliche Beläge, die sind ja super gering.
Es wird das gleiche Tennis gespielt.
Im Endeffekt das gleiche Tennis
gespielt. Der Sinner rutscht auf Hardcourt wie auf Sand.
Genau, und auf Rasen auch. Ja. Und deswegen, auf jeden Fall ist es, aber auf der anderen Seite musst du natürlich auch die Turnierveranstalter sehen, die halt sagen, es ist halt auch einfach ein wirtschaftliches Ding, dass du sagst, da geht es um Geld, da geht es um Spieler, weil keine Ahnung, du lockst natürlich mit einem Turnier, mit einem schnellen Belag, lockst du natürlich eine ganz spezielle Kategorie von Spielern an. Ja, die halt auf dem Belag richtig gut spielen können.
Klar, und du willst natürlich Zuschauer haben, die sich das auch
angucken. Ja, aber ich meine, wir haben auch Matches gesehen, beispielsweise in Halle, in Stuttgart damals noch auf Rasen. Da hast du da gesessen im Stadion, denkst dir so, was ist das hier? Das ist so langweilig.
Ja, da hatten wir einmal gesehen, Karlovic gegen einen anderen Aufschlagriesen.
Ja,
das hat überhaupt keinen Spaß gemacht.
Da hätte ich lieber, keine Ahnung, an der Kickermaschine draußen gespielt. Ja, das war so langweilig. Ja. Klar ist natürlich, dann sind da solche Spieler wie Karlovic oder Opelka damals, jetzt Opelka ist natürlich eine Ausnahme, aber auch da waren andere Matches, wo du gesagt hast, so richtig krass ist das jetzt nicht. Ja. Spaß machen zu gucken, deswegen schwieriges Thema, aber auf jeden Fall müssen da, du kannst am Endeffekt eigentlich sagen, ey, lass doch einfach auf dem gelenkschonendsten Belag spielen, den es gibt, weil die sind ja sowieso alle gleich.
Mhm.
Du machst halt die Farbe anders, dann sieht es ein bisschen anders aus, aber brauchen keinen Sand hinstreuen, brauchen keinen Rasen pflanzen.
Es ist eh das gleiche Spiel.
Es ist eh das gleiche Spiel. Ja. Wir sparen uns das einfach und gucken, dass wir den Belag nehmen, der für die Spieler am gelenkschonendsten ist, wo die halt einfach nicht sich so häufig verletzen. Ganz einfach, weil das Spiel ist sowieso das gleiche.
Ja. Also ich bin auf jeden Fall dafür, dass man das variabler macht, dass es einfach spannend bleibt. Ja, so viel zum Laver Cup. Danach ging es direkt weiter, nämlich mit dem Asian Swing. Die Spieler sind direkt weitergereist. Einmal zum Turnier nach Tokio und einmal nach Beijing.
Genau.
Lass uns doch mal mit dem Turnier in Tokio anfangen. Also, Alcaraz hat das Turnier gewonnen, hat sich solide im Finale durchgesetzt gegen Taylor Fritz, hatte sozusagen sein Rematch vom Laver Cup.
Ja.
Das Match haben wir hier so ein bisschen zusammen gucken können. Das lief ja morgens. Und ich glaube, das war wieder so eine ganz souveräne. Also, er macht mir eigentlich schon so ein bisschen Angst. Er ist nämlich schon ins Turnier reingegangen, der Alcaraz. Und hatte nach seiner ersten Runde, da hat er sich so ein bisschen verletzt, hatte was am Knöchel und man wusste nicht genau, okay, kann er das Match überhaupt fertig spielen? Kann er überhaupt dann nach dem Sieg in die zweite Runde gehen oder ist er verletzt?
Ja.
Hat es dann durchgezogen und hat er dann im Interview gesagt, dass er das Gefühl hat, wenn er auf den Platz geht, dass ihm alles gelingt, dass er alles kann.
Ja.
Und das ist ja damals wie die Aussage damals 2011 von Djokovic, der hat das auch schon mal damals die Aussage getroffen, dass er das Gefühl hat, er geht auf den Platz und er gewinnt einfach.
Ja.
Und das macht er mir eigentlich schon Angst, weil der fegt da durch, der macht, was er will. Also es wird, diese Konstanz dieses Jahr ist schon krass. Ich glaube, das war jetzt ein 8. Titel.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie man ihn schlagen soll.
Nicht bei zu stoppen. Turnier. Ja, wenn man das halt sieht, andere Spieler, die andere Matchups, wo du sagst, okay, die strugglen mehr, das ist mehr so ein 50-50-Ding. Ja, und wenn man sich jetzt allein mal die Ergebnisse von einem Best-of-Three-Match anguckt in Tokio von vom Alcaraz, der jeden Satz, den er gewonnen hat, 6-3 oder 6-4, also maximal 6-4, ja, hat einen Satz abgegeben, einen gegen Ruud. Ansonsten hat er jeden Satz 6-2, 6-3, 6-4 gewonnen, also ohne Mühe eigentlich, ja, und fegt da durchs Finale, 6-4, 6-4, auch jetzt nicht so gefährlich. Klar gibt es immer Schlüsselstellen im Match, die du überwinden musst und wo es mal knapp ist, aber am Ende des Tages, das ist schon eine krasse Dominanz. Es ist wirklich einfach eine Dominanz. Da kannst du noch nicht mal sagen, ja, das Turnier war jetzt ein Lucky Punch, sondern das ist einfach wirklich, er dominiert das einfach. Ja. Der dominiert die Tennisszene mit Sinner zusammen.
Ja, man hat das Gefühl, er bekommt das aktuell ganz gut zusammen, diesen Spaß auf dem Platz und auch ja drumherum, sagt er, will er Spaß im Leben haben und will seine Auszeiten haben, aber dann bei den Turnieren voll fokussiert zu sein und diese Spiele durchzuspielen.
Ja,
er hat das, was wir in den letzten Jahr oder Jahren kritisiert haben, dass er da manchmal zu verspielt ist und dann nicht so richtig so für den Sieg spielt.
Ja, ich glaube, die Erfahrung spielt natürlich eine Rolle, die er kriegt. Der hatte auch die letzten 2 Jahre Probleme gehabt mit diesem Herbst, mit dem Tennisherbst, weil er da platt war.
Genau, sagt er jetzt, er fühlt sich richtig fit und motiviert. Genau. Ich glaube, es ist natürlich ein großes Ziel, ist auch die Eins mit ins neue Jahr zu nehmen, also als Eins der Welt abzuschließen. Und die
World Tour Finals noch zu gewinnen.
Genau.
Also ich bin mal gespannt, es sind ja jetzt noch ein paar Turniere, stehen ja noch aus, 2 Masters und die World Tour Finals, das heißt mal 3 Kracher im Endeffekt, ja, ob er seine Form da weiterhalten kann. Ja, aber muss einfach sagen, ja, es ist schon beängstigend, wie er da durch das Turnier marschiert. Es ist wirklich beängstigend.
Dann lief er parallel noch Beijing. Hier hat natürlich dann, wer soll das Turnier natürlich gewinnen, wenn das eine Alcaraz gewinnt? Wer gewinnt natürlich dann das andere?
Ja, da muss natürlich Sinner gewinnen.
Gewinnt natürlich Sinner im Finale gegen Leana Thien. Ein Überraschungsgast im Finale, da können wir ja gleich mal drauf zu sprechen kommen. Ja, aber auch hier, ne? Sinner, also geht
2-2 im Finale.
Geht als Favorit ins Turnier und fegt da eigentlich genauso wie Alcaraz ganz, ganz locker durch. Ich weiß nicht, wer ihm da irgendwie ein bisschen Probleme bereitet hat. Ich meine, er hat auch einmal einen Satz abgegeben, ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Ja, der hat gegen Admane hat er einen Satz abgegeben und einen Satz hat er abgegeben gegen Deminauer. Aber auch
das war ein gutes Match.
Das war ein sehr gutes Match und hat auch Deminauer wieder sehr gut gespielt.
Ich finde, bei Deminauer sieht man, dass er auf jeden Fall der Spieler ist, der aktuell am ehesten vielleicht noch ein Taylor Fritz und es gibt noch ein, zwei andere, aber der auf jeden Fall immer mehr Anschluss findet und dran glaubt, dass er auch mal hier und da einen Satz gewinnen kann und vielleicht sogar mehr.
Ja, also irgendwie er ist derjenige, der sich auch kontinuierlich weiter verbessert, was ich nicht gedacht hätte von ihm. Aber auch, wie gesagt, um wieder zurück zu Sinner zu kommen, es ist trotzdem mal wieder durchmarschiert auch. Ähnlich wie Alcaraz in Tokio marschiert er durch Peking. Und es ist auch beängstigend. Ja. Ich habe auch, er hat ja gesagt nach dem US Open Finale, dass er das viel analysiert hat mit seinem Team und dass er viel, mit seinem Team gesprochen hat, was man verbessern muss und dass er einfach unberechenbarer werden muss. Und ich habe auch viele Spiele von ihm gesehen jetzt und ich finde, man sieht einfach, dass er das auch versucht, direkt umzusetzen. Ja, also ich habe häufig gesehen, dass er ans Netz vorgekommen ist. Ich habe gesehen, dass er den Gegner ans Netz gelockt hat mit dem Stopp. Also es ist eine deutliche, also man erkennt zumindest, dass er es versucht. Ja,
einmal, dass er sich darüber Gedanken macht, dass er was ändern muss und dass er es auch so schnell umsetzen kann, ist auch schon natürlich nicht
und
so schlecht.
Und dass er das, klar, wir werden ich glaube, wir werden niemals, das glaube ich einfach nicht, einen Sinner sehen, der spielt wie Alcaraz.
Nee, soll ja auch nicht so sein.
Aber, dass er vor ans Netz rückt, dass er einen Stopp spielt, dass er mal einen Slice auspackt, dass er mal einfach ein bisschen variabler spielt.
Die Höhe vielleicht mal verändert.
Genau, das habe ich, finde, hat man direkt gesehen und das ist natürlich dann auch wieder beängstigend, wenn er vorher noch sagt, kann sein, dass ich ein paar Matches verliere, weil ich das jetzt umstelle und geht hin und schrodet erstmal alles bei dem Turnier wieder weg, ja. Und es ist halt einfach, aber du siehst, und ich glaube, ich meine, er hat es jetzt ausgesprochen, aber du kannst in dem Tennissport, darfst du nicht stehen bleiben. Du musst immer gucken, dass du dich auch irgendwo weiterentwickelst, sei es körperlich, aber auch einfach spielerisch, dass du guckst, ich darf nicht ausrechenbar sein. Ich meine, irgendwie so in der Theorie weiß vielleicht jeder, wie man gegen wenn man beispielsweise gegen einen Zverev gewinnt, klar, du musst den Pax aber erstmal umsetzen können.
Richtig.
Ja.
Zverev. Wir haben ja das Match gesehen, Zverev gegen Medvedev. Auch, ich glaube, das war deren 21. Match auf der Tour. Die haben auch schon eine ordentliche Historie und das ist auch so eine kleine Hassliebe zwischen denen und immer ein sehr brisantes Duell. Wir haben es ja gesehen. Medvedev ist ja auch nicht gerade in Höchstform. Und ich glaube, gerade bei solchen Matches spielt auch die aktuelle Form gar nicht so eine große Rolle, weil da einfach so viel Vorgeschichte drin ist, dass es immer ein brisantes Match ist.
Ja.
Medvedev hat es ganz locker gewonnen, muss man sagen.
3-3,
oder? 3-3. Und was kann man zu dem Match sagen? Also, was ich beobachtet habe, ist einfach, Zverev hat gespielt wie immer, hat gar nichts verändert. Und Medvedev, der kriegt es dann wirklich hin, einfach in so Spielen das zu spielen, was Zverev nicht mag. Und er spielt dann auch wirklich aggressiv. Also, er kann das eigentlich schon, ne? Er kann das dann schon umsetzen in solchen Spielen, fand ich. Und geht ans Netz vor, spielt aggressiv, steht viel näher an der Linie als der Zverev.
Ja.
Von daher verdient gewonnen. Was ich sagen muss zu Zverev, ich fand, weil ich lobe ihn ja immer dafür, dass er immer kämpft und dass er ein Fighter ist, auch wenn er einen Tag hat, den er schlecht spielt. Aber da fand ich, hat er wieder seinen Fighting Spirit aktuell komplett verloren. Er hat es einfach über sich ergehen lassen, ohne Emotionen gespielt und hat nicht gefightet.
Ja. Ja, ich glaube, ja, irgendwo auch menschlich vielleicht. Ja, ich meine, er hatte jetzt wirklich keine, die letzten Matches, die er hatte, vielleicht die letzten, ganze Jahr irgendwie war vielleicht so für ihn, vielleicht von Enttäuschung geprägt. Jetzt beim Lever Cup nicht performt. Dann jetzt hier gegen Medvedev, dass irgendwo vielleicht auch so der Glaube gerade einfach weg ist.
Genau. Ich glaube, er ergibt sich gerade der ganzen Sache. Er hat gerade keine Hoffnung oder keinen Glaube daran, dass er
da aber mal irgendwie. Für mich bringt es jetzt auch nichts, dann weiterhin sich da hinten reinzustellen und, den Ball halt so wie immer zu spielen. Ich glaube, er muss so ein bisschen das Mindset halt vielleicht vom Simmer übernehmen und sagen, okay, ich probiere jetzt was Neues aus, auch wenn ich mal Matches verliere, ist es halt so, aber der langfristige Weg steht im Vordergrund und nicht jetzt direkt das nächste Turnier zu gewinnen, ja. Weil so mit der Spielart und Weise, also man sieht es ja, du kannst da nicht gegen einen Medvedev gewinnen, du kannst da auch gegen die meisten guten Spieler kannst du damit einfach nicht gewinnen. Es reicht nicht, sich hinten reinzustellen und die Bälle zu verteidigen eigentlich. Er verteidigt ja nur. Ja.
Zverev hat sich ja bei den letzten Jahren ja immer ausgezeichnet, dass er einfach ja auch nach so Niederlagen, dass er enttäuschende Niederlagen, dass er dann trotzdem immer irgendwie positiv war, wieder hart trainiert hat und gezeigt hat, so, ich will. Und hat dann immer, ich meine, letztes Jahr, genau vor einem Jahr, als es dann Richtung World Tour Finals ging, hat er ja nochmal super gut gespielt und hat dann auch gesagt, er will nächstes Jahr direkt, er will den Grand Slam holen und hat dann weiter durchtrainiert, hat eigentlich keinen Urlaub genommen. Aber glaubst du, dass es aktuell so ein Punkt ist, wo man das Gefühl haben könnte, er glaubt nicht mehr so wirklich dran und er bricht jetzt gerade so ein bisschen weg, er ist in so einer richtigen Krise? Oder glaubst du, der kann sich schnell wieder fangen?
Ich glaube, er hat sich immer dadurch ausgezeichnet in seiner Karriere, dass er sich immer gefangen hat und dass er auch einfach dieses Selbstvertrauen hat, zu sagen, ich mache jetzt einfach weiter. Und das hat ihn ja auch immer ausgerichtet. Da muss man sich eigentlich bei ihm auch eine Scheibe von abschneiden. Ja. Aber irgendwie, könnte man auch nachvollziehen, wenn man jetzt sagt, er ist mit seinem Latein am Ende irgendwo. Ne? Weil das, was er letztes Jahr angekündigt hat, so jetzt nochmal sozusagen einen Schritt nach vorne zu machen, das sehe ich jetzt nicht. Ja, ich sehe es vor allem nicht an den Ergebnissen, sondern ich sehe es einfach nicht an seiner Spielart und Weise, wie er spielt. Gerade jetzt die Matches beim Lever Cup, die Matches jetzt hier in Peking, es ist einfach, sein Signature-Spiel ist einfach, sich da hinten reinzustellen und den Ball zu verteilen. Ja.
Das Spiel entwickelt sich einfach weiter.
Ja, und ich glaube, die Gegner, die checken es mehr und mehr und mehr. Der wird 80% seiner Matches gewinnen, weil er einfach zu gut ist, weil er zu gut aufschlägt, weil er einfach zu konstant spielt. Aber dann halt gegen Spieler wie jetzt einen Medvedev, einen Demi-Nauer, Alcaraz, da brauchen wir nicht von sprechen, ja, die wissen, was sie zu tun haben, da wird es einfach dann, ist es fast schon für mich nicht zu gewinnen, wenn du selber nicht die Zügel in die Hand nimmst. Da ist es nicht mehr zu gewinnen.
Ja, und letztes Jahr haben wir ja auch darüber diskutiert, ob es so schlau ist, das nach außen hin so zu kommunizieren, so ich will die Eins werden, ich will einen Grand Slam holen, oder ob es besser ist, man hält den Ball einfach flach und macht einfach, ob man dann den Druck vielleicht zu sehr erhöht.
Ja.
Und ich glaube, das könnte sein, dass genau das eingetroffen ist, weil es ist ja dadurch, dass er das so angesprochen hat, ist bei jedem Turnier, wo er hinfährt, kommen die Journalisten und sagen, ist es jetzt der Grand Slam, den du gewinnen wirst? Und der Druck ist ja immer so hoch, also vielleicht sollte er nächstes Jahr mit dem anderen Mindset reingehen und sagen, ey, ich halte mal einen Ball flach und kann eigentlich nur positiv überraschen. Vielleicht sollte er das mal so versuchen.
Vielleicht, ja. Ich glaube, es ist aber nicht sehr naturell. Ich glaube, er sagt immer, das, wie gesagt, zeichnet ihn auch aus zu sagen, er glaubt dran, er ist ein Top-10-Spieler und fertig, Top 5. Und man muss ja auch immer sagen, er ist ja nach wie vor einer der konstantesten.
Na klar, ja, also jeder andere Spieler, der außerhalb der Top 10 ist, würde mit ihm tauschen wollen.
Richtig, muss man ja auch mal, darf er nicht nur auf ihm rumhacken, er ist einer der konstantesten Spieler. Aber mit seinem Anspruch zu sagen, er möchte Grand Slam-Turniere, ist er für mich einfach gerade bei den Grand Slams irgendwie noch weit entfernt. Wenn er so weiterspielt, wenn er so spielt, kann ich es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Der muss sein Spiel ändern. Also wenn er wirklich einen Grand Slam gewinnt, mit der Spielweise, das wäre für mich wahrscheinlich die Überraschung des Turniers überhaupt. Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen.
Ja. Ja, Matt gegen Medvedev. Medvedev hat dann in der nächsten Runde im Halbfinale gegen Leana Thien gespielt. Ja. Und ich glaube, da müssen wir über eine Sache sprechen, wer es gesehen hat. Die waren im dritten Satz, die beiden. Und Medvedev hatte eine Verletzung, Krämpfe, man weiß nicht genau, was er hatte.
Ja.
Und ist dann wirklich aufgestanden von der Bank und ist gehumpelt. Also das Bein war komplett steif und ist wirklich richtig gehumpelt.
Als ob er ein Holzbein hat.
Ja. Und hat dann sich hingestellt und hat dann einen Punkt spielen wollen und hat dann ist einfach nicht zum Ball gelaufen. Daraufhin hat der Schiedsrichter ihm, ich weiß nicht, ob er sogar ein Warning bekommen hat, hat gesagt, Best Effort, also du musst ihm dein Bestes geben und das machst du gerade nicht, deswegen kriegst du Erfahrung und ich glaube, dann kannst du sogar das Spiel abgebrochen werden, soweit ich weiß. Und da hat er mit dem Schiedsrichter diskutiert, dass er das natürlich nicht so sieht. Ja. Und lange Diskussion, auch im Supervisor und allem. Und plötzlich stellt er sich wieder hin und läuft wieder normal. Dann hat er da zwar ein paar Spiele später aufgegeben, also er scheint wirklich was gehabt zu haben, aber natürlich diese Show, die er gemacht hat, war meiner Meinung nach völlig übertrieben, da so rumzuhumpeln.
Ja.
Wie ordnest du dieses Verhalten ein? Ist es auf der einen Seite Frust bei ihm, weil es aktuell nicht läuft, obwohl er ja jetzt mal wieder ein Halbfinale erreicht hat mit seinem neuen Trainer Johansson? Ist es unsportlich, was er macht, oder gehört es zu seiner Art dazu? Ganz schön viele Fragen auf einmal, aber wie ordnest du das Ganze ein?
Ja, also ich sag mal so, in meinem ersten Mal, als ich das gesehen habe, wir haben ja live da zugeguckt vorm Fernseher und haben das in dem herlaufen gehabt und da habe ich gesagt, also ich sag's jetzt mal, der hat ja nicht mal alle Latten am Zaun. Ja, es ist auch einfach unsportlich dem Gegner gegenüber, wenn du dich so verhältst. Ja, es ist auch einfach, wie er sich dann gegenüber dem Schiedsrichter verhält, es ist einfach auch unsportlich. Es ist einfach.
Der macht ja wirklich nur seinen Job.
Genau. Es ist einfach, der hält sich an die Regeln und es gibt einfach diese Regeln und er ist einfach. Er verhält sich einfach arrogant und respektlos. Ja, da ist natürlich in Social Media sagen alle, ach, das ist ein Typ und das ist, den kann man feiern und das ist noch der einzige Typ auf der Tour. Ich sehe das nicht so. Ich habe aber auch dafür Verständnis und jeder, der Sport macht und vielleicht auch eine Einzelsportart beziehungsweise ein 1-gegen-1, dass man mal einen Crash-Out hat und dass man mal völlig durchdreht und dass einfach, ja, mal der Frust raus muss, habe ich auch vollkommen Verständnis für. Wir wollen alle keine allglatten Spieler haben, sondern es ist auch okay, wenn einer mal vielleicht mal die Nerven verliert und mal seine Emotionen zeigt und wie auch immer. Aber er schießt für mich völlig übers Ziel. Und irgendwie ist es genau das. Er hat sich ja von seinem Trainer getrennt. Ich weiß jetzt gar nicht, wer in seiner Box sitzt.
Johansson.
Ob der schon drin saß.
Ja,
der
war
schon drin. Ja, was willst du denn da noch? Ich wüsste gar nicht, was ich als Coach schon nach sagen soll.
Ich finde es auch total unangenehm. Ja. Du bist der neue Coach von ihm und der führt sich so auf. Was sagst du? Sagst du, du hast einen Knall.
Bist du noch ganz sauer?
Ja. Ja,
also ich meine, abgesehen davon, ich glaube, der Thien hat. Es ist auch nicht leicht, das dann weiterzuspielen, ja, aber der wird sich auch danach gesagt haben, also der hat nicht mehr alle, der spinnt, der Typ.
Ja.
Ja. Ja, also sein Verhalten ist schon wirklich sehr fragwürdig, weil wie er da rumgehumpelt ist, also es ist halt total sterbender Schwan, was er da gemacht hat. Könnt ihr euch mal die Videos angucken. Ich möchte nicht sagen, dass er nichts gehabt hat, ja, also ich glaube nicht, dass der Medvedev sich hinstellt, das hat er ja noch nie gemacht und so eine Show abzieht, wenn er eigentlich gesund ist. Hat er auch dann aufgegeben. Aber die Art und Weise, wie er sich da verhält, mir gefällt es nicht, weil es einfach irgendwo ist es schon, mir gefällt es nicht, weil es schon Fremdschämen ist. Hm. Es ist einfach, du schämst, du guckst so und denkst dir so, oh mein Gott, das ist ja Fremdschämen.
Ja.
Ja, deswegen brauchen wir eigentlich gar nicht so viel über den sagen. Ich glaube, das Beste wäre, wenn der wirklich einfach seinen Schläger mal beiseite legt und im Januar wieder anfängt.
Ja,
weil das ist ja bei dem, jedes Match, was er verliert, da kriegt er einen kompletten Ausraster. Ja. Komplett.
Ja.
Ja. Und ich wollte ihn auch nicht trainieren. Also der müsste mal wirklich vielleicht so zu einem Mentalcoach gehen, dass man mal in der Lage ist, ja, wie gesagt, dass du Negativität auf dem Platz hast, hatte ich auch Djokovic immer gesagt. Das ist dieser Quatsch, den er da hört, immer positiv bleiben. Das geht nicht.
Du bist ja ein Mensch,
du hast ja negative Emotionen und du musst auch mal das rauslassen und wie auch immer, aber du musst damit umgehen können.
Ja, und dann, wie die Art und Weise, wie du umgehst, ich meine, das sind Kameras und das
ist,
wird also überall, das ist halt, auf Social Media, also kannst du dir vielleicht schon in dem Moment sagen, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht?
dass du mal einen Schläger zertrümmer hast. Ja. Ist mir auch schon passiert.
Ist aber, dass passiert du eine Show abziehen.
Aber dass du da so eine Show abziehst, ja, wo du wirklich so denkst, okay, ja, und auch der, dass du dich so respektlos auch dem Schiedsrichter gegenüber verhältst. Das ist ja alles, das siehst du dem ja schon im Gesicht an, dass der will ja provozieren, der macht es ja mit Absicht. Und damit bringst du aber auch den Gegner raus. Der unterbricht das Spiel, der lässt sich dann Zeit. Manchmal frage ich mich, macht er das mit Absicht? Aber ich finde es nicht cool.
Ja.
Ich finde es nicht cool.
Ja, dann Lea Nathin im Finale, du hast schon gesagt, hat dann ganz glatt verloren. Ist ja mal wieder so ein Überraschungsgast im Finale, was wir jetzt auch schon in dem Jahr häufiger hatten. Spieler, die dann plötzlich mal weit kommen und sich durchsetzen. Glaubst du bei ihm, das ist so ein kleiner Durchbruch oder ist es so eine Eintagsfliege?
Boah, Durchbruch. Dafür spielt er für mich nicht spektakulär genug, so, dass er wirklich so diesen
so eine Dominanz hat?
Ja, diesen Punch, diese Dominanz hat. Das ist, ja, der hat ein gutes Turnier gespielt. Ich glaube, er muss einfach zeigen, dass er das häufiger machen kann. Er ist auch noch super jung, darf man auch nicht vergessen.
19, ne? Glaube ich.
Ja, ist noch ein junger Typ. Und da muss man ja immer vorsichtig sein, weil ich habe schon zu vielen Spielern gesagt, das wird nichts mehr. Ich bin da auch einfach zu voreilig, aber der spielt mega stark. Es ist eine richtige Zecke auf dem Platz. Der beißt sich rein und lässt nicht mehr los.
Irgendwas hat er schon so.
Ja, natürlich.
Auch wenn er irgendwie unspektakulär spielt, der hat schon irgendwas.
Ja, ist ein ekelhafter Linkshänder von der Spielart jetzt, meine ich nur. Ekelhafter Linkshänder, der
guter Counterpuncher, bewegt sich gut.
Bewegt sich saugut, hat eine unangenehme Vorhand mit der Höhe auch. Weißt du, das erinnert mich schon fast schon so an so diese Nadal-Höhe bei der Vorhand, ja, wo du dann als Rechtshänder mit der Rückhand immer über Kopf spielen musst. Immer treibt er dich nach außen, immer, ja. Und er bewegt sich saustark und er ist, glaube ich, auch einfach, der gibt nicht auf. Das ist auch so einer, der ist immer weiter, ja. Ja, du, klar, auf jeden Fall ein sauinteressanter Spieler.
Hat jetzt auch hier in Shanghai schon erste Runde gewonnen, heute Morgen gegen Kecmanovic.
Genau.
Setzen.
Und ja, ich meine, jetzt ist er die 50 der Welt knapp. Und ja, also ich glaube, er war ja auch mal bei den Next-Gen-Finals dabei. Auf jeden Fall ein Spieler, wo man sagen kann, also würde ich mich schon fast festlegen, wird sich in den Top 20 etablieren, auf kurz oder lang. Vielleicht dann auch darüber hinaus mehr. Mal gucken. Mal
abwarten. Okay. Ja, eine letzte spannende Aktion bei dem Turnier in Beijing war der Ausraster von Musetti. Hast du das mitbekommen?
Nee, das habe ich nicht mitbekommen.
Also Musetti hat gespielt und da müssen Leute im Publikum gewesen sein, die sehr viel gehustet haben.
Ja.
Und da hat er rumgeschrien auf Italienisch. Ich übersetze jetzt mal ins Deutsche, aber jetzt auch nur sinngemäß. Er sagt, die husten die ganze Zeit, diese scheiß Chinesen.
Oh.
Und da gab es natürlich einen riesen Aufschrei in den Medien, Rassismusvorwürfe und alles. Und das Publikum hat ihn ausgepfiffen, als er vom Platz ist und alles. Er hat sich danach entschuldigt in der Pressekonferenz und auf Social Media, dass es einfach Emotionen waren. Er ist ausgerastet und er wollte natürlich nicht sagen, dass alle Chinesen scheiße sind, sondern es waren einfach nur diese einzelnen Personen, die ihn genervt haben, weil die so viel gehustet haben und er sich nicht konzentrieren konnte. Auch wieder so eine Sache. Glaubst du, dass man so ein Verhalten entschuldigen kann, dass man so einen Ausraster hat und wirklich dann sowas raushaut? Und hat das für ihn langfristige Folgen? Einfach für sein Image, weil er ist ja eigentlich so ein sympathischer, cooler Typ.
Ja.
Und hat es vielleicht auch noch Auswirkungen auf Sponsoren oder keine Ahnung? Also glaubst du, das kann schon ein bisschen Rattenschwanz nach sich ziehen?
Wenn er jetzt irgendwelche chinesischen Sponsoren hätte, wahrscheinlich schon. Ja, ich glaube aber, das wird keine Ahnung, wie ist da die Regel? Nach 3 Monaten hat es jeder vergessen. Ja, bei ihm wird das wahrscheinlich auch der Fall sein. Ich meine, er wird das nicht so gemeint haben, wie er es gesagt hat. Das soll aber jetzt nicht als Entschuldigung gelten. Ne? Also ich meine, irgendwo ist es dann auch hart, wenn du jetzt irgendwo in ein Land gehst und sagst, die sollen aufhören zu husten, die scheiß Italiener. Ja, wenn du sowas sagst, ja, da scherst du alles über einen Kamm. Und natürlich kommt das nicht gut an. Ne? Also es ist sehr, sehr unglücklich, ja.
Ich glaube, es ist halt auch einfach, ich meine, das sind die Emotionen, wir kennen das alle, wir sind auch schon ausgerastet am Tennisplatz und nicht nur einmal und haben dann irgendwelche dummen Sachen gesagt. Das ist natürlich so, bei uns sind keine Kameras da.
Und keine Mikrofone.
Mikrofone. Ja. Und wahrscheinlich früher, die Spieler sind genauso ausgerastet und haben solche Sachen gesagt. Also ich meine, wir waren ja einmal in Stuttgart und Tommy Haas hat nach jedem Punkt, hat er irgendwas geflucht.
Ja.
Aber da waren keine Mikrofone und Kameras, die es aufgezeichnet haben. Aber wenn die Spieler das doch wissen, dann müssen die doch auch einfach dann sich vielleicht dann doch zusammenreißen, oder?
Ja, also wie gesagt, ist man darf nicht sozusagen aus dem Täter das Opfer machen und sagen, er hat das alles nicht so gemeint. Ich meine, ist ja gut, dass er dazu steht, dass er sich entschuldigt. Mehr kannst du da auch nicht machen. Und deswegen, wie gesagt, Musetti habe ich in Erinnerung, dass er super sportlich ist und dass er eigentlich ein absoluter Sportsmann ist. Deswegen würde ich sagen, man muss ihm auch die Chance geben und sagen, okay, das war ein Ausrutscher, das passiert jedem mal. Er hat sich dafür entschuldigt und das auch einfach mal gut sein lassen. Weil ich meine, ist ja nicht auf einer Pressekonferenz hat er sich hingesetzt, ja, und hat dann da sozusagen bei klarem Verstand gesagt, alles scheiße, ja, alles Chinesen scheiße, sondern das war wirklich im Eifer des Gefechts. Und wie gesagt, ich glaube, jeder, der auch da im Publikum gesessen hat, hat auch bestimmt mal im Eifer des Gefechts irgendwelche Sachen gesagt, die er im Nachhinein bereut hat.
Bei Fußballspielen wahrscheinlich ganz normal, dass sowas geschrieben wird, aber ja. Bevor wir auf das Tausender in Shanghai zu sprechen kommen, habe ich hier ein kleines Overrated, Underrated für dich vorbereitet.
Oh, ja.
Das heißt, ich werde dir 6 Dinge raushauen.
Ja.
Und du musst dann immer sagen, ob es für dich overrated oder underrated ist und vielleicht auch mit einem Satz einfach kurz erklären, warum.
Warum, okay.
Okay, bin gespannt. Fangen an.
Ja.
Viele Sachen haben wir jetzt auch vorher schon besprochen und du hast natürlich schon so ein bisschen deine Meinung abgegeben, aber trotzdem nochmal.
Okay, vielleicht habe ich es inzwischen schon wieder geändert.
Okay. Ja. Der Laver Cup als Turnierformat, overrated oder underrated?
Leicht underrated. Ich glaube, wir haben es schon gesagt. Ich finde dieses Mannschaftsformat geil und vielleicht ist es richtig geratet, so wie es ist. Aber auf keinen Fall overrated.
Okay. Zverevs aktuelle Rolle in der Weltspitze?
Leicht overrated. Ja. Ich glaube, er muss aufpassen, dass ihm nicht die Position da irgendwann vorne abgeluchst wird von irgendwelchen anderen Leuten. Die stehen alle in Startlöchern.
Liana Thien erreicht das Finale in Peking.
Ja, vielleicht auch leicht overrated. Hätte auch, ja, also wie gesagt, hätte auch jemand anderes sein können. Hätte auch hat Musetti mitgespielt? Ich sag mal einfach in Musetti.
Aufgabe.
Ja, hätte auch Musetti sein können, hätte auch jemand anders sein können. Aber wie gesagt, Respekt.
Medvedev als Showman.
Völlig overrated. Ja, brauche ich auch nichts zu sagen.
Okay. Publikum in Asien.
Schwierig zu sagen, kann ich weder underrated noch overrated sagen. Es ist voll, aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass da so eine krasse Stimmung rüberkommt. Ja, deswegen weder overrated noch underrated.
Okay.
Genau in der Mitte.
Alcaraz Konstanz in 2025.
Underrated, weil man muss es einfach wirklich appreciaten. Was der da macht, ist völlig absurd. Das ist einfach, Leute, ich muss ein bisschen ausholen. Leute, die kein Tennis spielen oder die Tennis spielen, die wissen das vielleicht, die Tennis spielen. Was das bedeutet, dass man so eine Dominanz an den Tag legt, dass man, der hat 8 Turniere in Folge.
Also dieses Jahr 8 Turniere gewonnen.
Dieses Jahr 8 Turniere gewonnen.
Keine Ahnung, dann sonst immer nur im Finale verloren
bei den Grand Slams. Das ist eine Konstant, die muss man wirklich einfach, da muss man den Hut vorziehen. Das ist.
Wir reden ja nicht hier von Stadtmeisterschaften, sondern das ist ja die absolute Weltspitze.
Ja, und das muss man einfach den Hut vorziehen. Das ist, was eigentlich gar nicht greifbar ist. Ja.
Okay.
Okay, perfekt. Ja, cooles Format. Ich überlege mir das nächste Mal was für dich.
Okay. Ja, dann lass uns nochmal. Ich habe gleich noch ein Format, aber nur mal so.
Sehr schon gut.
Mal, aber jetzt lass uns ganz kurz nochmal jetzt auf Shanghai blicken.
Ja.
Denn das startet jetzt, das Tausender.
Genau.
Vielleicht direkt die große News. Alcaraz hat zurückgezogen. Seine Knöchelverletzung zwingt ihn dazu, dass er seine Teilnahme absagen musste. Wie siehst du das? Ich meine, er konnte das Turnier durchspielen in Tokio und hat es ja auch gewonnen. Und jetzt zieht er zurück. Meinst du, es ist wirklich eine ernsthafte Sache, dass er sich schonen muss? Oder glaubst du, es ist einfach nur eine Vorsichtsmaßnahme und vielleicht kommt ihm das auch ganz gelegen, dass er rausziehen kann und darf?
Ich habe es jetzt nicht mehr sinngemäß im Kopf, aber ich glaube, Djokovic hat ja auch zu diesem ganzen Thematik, zu den Turnieren, was dazu gesagt, dass die Spieler, wenn sie sich da an die Regeln halten, die können sich schon auch aussuchen, was sie spielen wollen, was sie nicht spielen wollen. Ja, und das.
Dann geht es dann nur darum, wenn du ein paar Turniere auslässt, dass du halt den Bonus nicht mehr bekommst. Also ganz einfach erklärt, wenn du alle 500er spielst, eine gewisse Anzahl, bekommst du nochmal einen Bonus. Das heißt, du bekommst am Ende des Jahres mehr Geld von der ATP. Wenn du eins auslässt und diesen Bonus nicht erreichst, dann kriegst du das Geld auch nicht.
Genau. Deswegen, ich glaube, man muss aber sagen, der Alcaraz, der muss keinem mehr was beweisen. Der muss sich auch, vor keinem rechtfertigen. Ja. Dass er was hat, er zieht zurück. Die Gründe, welche auch immer das sein mögen, das sei jetzt mal dahingestellt, ob er wirklich verletzt ist, ob er vielleicht sagt, ich brauche eine Pause. Ja, meine Trainingssteuerung ist eine andere. Wenn das der Fall ist, klar. Dann gab es jetzt auch schon die Kritik, die man sagen muss, so, ja, okay, du spielst Laver Cup, wo du halt Antrittsgeld bekommst. Du spielst er spielt auch diesen Six King Slam.
Genau, der kommt auch noch.
Das ist auch ein Showmatch. Also die holen sich da halt die Kohle ab. Was man aber auch nicht kritisieren sollte. Weil ich denke mir halt so, ja, am Ende des Tages sind es auch nur Menschen, die vielleicht irgendwo auch ein geschäftliches Ziel verfolgen und die halt sagen, okay, ich kann da ja auch toll Tennis spielen. Warum brauche ich diese Punkte? Also ich spiele nur für die Punkte da. Die sind auch da Zuschauer. Ganz ehrlich,
ich glaube, jeder, wenn er irgendwo, diese Diskussion gibt es ja auch im Fußball immer, dass irgendwelche Vereine unglaublich viel Gehalt zahlen. Du musst in deiner Karriere natürlich schauen, dass du in diesen 10, 15 Jahren das Maximale rausholst, weil du musst davon ja auch dein Leben, ob du jetzt am Ende, klar, kann man jetzt sagen, okay, ob du jetzt 100 Millionen oder 105 Millionen auf dem Konto hast, ist doch egal, aber ich glaube, die wollen schon schauen, dass sie das Maximale rausholen.
Ich glaube aber, der Hauptgrund ist auch, den darf man nicht unterschätzen, ist das neue Format der Tausender, dass es eigentlich über 2 Wochen geht und das hat ja auch Djokovic kritisiert, der sagt, das ist nichts für ihn und dass da sich die Turnierveranstalter oder die ATP keinen Gefallen mitgetan hat, zu sagen, die Tausender gehen jetzt auch über 2 Wochen. Es ist einfach zu lang. Es ist zu lang, die Belastung ist zu krass und dass das mit Sicherheit vielleicht auch in den Plänen jetzt für das restliche Jahr von Alcaraz eine Rolle gespielt hat. Er kann jetzt 2 Wochen sich erholen, kann trainieren, kann einfach sich regenerieren, vor allem auch, was seine Blessuren angeht. Und sich dann auf die restlichen Turniere vorbereiten, die ihm jetzt nochmal vor der Tür stehen und muss sich jetzt nicht 2 Wochen in Shanghai abquälen. Ja. Also, ist natürlich fürs Turnier absolute Katastrophe, wenn einer wie Sinner oder Alcaraz, weil alle hoffen auf das Finale. Aber ich meine, ich glaube, wir müssen uns in Zukunft mehr daran gewöhnen. Ich glaube auch, vielleicht ist es ein Trend für die Topspieler zu sagen, wir suchen uns mehr aus, was wir spielen.
Vielleicht muss die ATP dann auch umdenken.
Ja. Ja, müssen die auf jeden Fall. Für mich ist eine Folge für sich selbst. Der Turnierkalender ist viel zu voll. Du kannst ja jede Woche Tennis gucken, 2 Turniere gleichzeitig. Es ist irgendwo am Ende des Tages auch dann langweilig.
Wir müssten mal recherchieren, wie das ist. Also ich weiß es immer nur so grob, deswegen kann ich da jetzt nicht so viel gerade zu sagen. Aber wie das ist, welche Turniere die Spieler spielen müssen, wie sie verpflichtet sind. Vielleicht müssen wir nochmal einen Spieler einladen, der da ein bisschen mehr darüber erzählen kann, dass man wirklich mal herausfindet, wie viel müssen die Spieler wirklich spielen? Wie viel ist denn selbst überlassen und ist es wirklich zu voll?
Ja, es ist eine Anzahl an Tausender, ich muss mal gucken.
Genau, so grob weiß ich es auch, aber halt nicht so ganz genau.
Du kannst dir noch auswählen, irgendwie 1,250er, so ist da so eine gewisse Regelung, das ändert sich auch ständig, aber grundsätzlich der Turnierkalender ist einfach zu voll. Es kann ja jetzt beispielsweise, weil ich ja ich bin kein begeisterter Football-Gucken, also ich bin kein begeisterter Football-Fan in dem Sinne, aber es ist ein interessantes Format, weil im Endeffekt haben die ja Pause zwischen dem Super Bowl-Ende Anfang Februar und dann geht es im September weiter. Also eine richtig lange Auszeit, wo die sich regenerieren müssen wahrscheinlich auch. Aber im Tennis würde es auch gut tun, wenn du die Saison kürzer machst. Das heißt, es sind wirklich Highlight dieser Zeit und die Spieler haben mal 2-3 Monate Zeit, sich erstens zu regenerieren und zweitens auch mal sich spielerisch einfach mal vorzubereiten. Und so ist es so, das letzte Turnier im Dezember ist der Davis Cup und danach geht es weiter mit der Vorbereitung und im Januar beziehungsweise an Weihnachten fliegen die alle schon nach Australien.
Ja, und manchmal siehst du ja Matches dann oder Turniere, da gehen Spieler in der ersten Runde raus und denkst dir so, oh, der hat aber schwach gespielt. Und wenn du aber mal die Hintergründe mitbekommst, dass es dann so ist, dass der Spieler dieses Turnier melden musste, aber es gar nicht einbringen kann in seine Wertung, dann kannst du dir schon vorstellen, dass dann vielleicht in der Woche liegt der Fokus auf ganz anderen Sachen, dass er eine Trainingswoche macht und das Match gar nicht so wichtig ist, weil er sich denkt, ich kann das Turnier eh nicht einbringen, ich habe meine Anzahl an Turnier eh schon drin, aber ich muss es noch melden.
Genau.
Das sind manchmal so Sachen, die Hintergründe kennt man dann auch gar nicht.
Ja.
Aber wie du sagst, wenn man das dann so komprimiert macht, dann sind alle müssen ihr Bestes geben bei den Turnieren, die da sind, aber hat natürlich auch wieder andere Nachteile. Für junge Spieler ist es dann schwer reinzukommen
oder sich zu präsentieren. Kannst du nicht alle Länder vertreten, kannst du nicht alle Kontinente gleichmäßig behandeln, aber auch da muss es Lösungen geben.
Ja. Djokovic ist auch wieder dabei. Es läuft hier gerade gegen Cilic.
Ja, er führt 7-6, 5-3.
Da wisst ihr auch ungefähr, wann wir gerade aufnehmen. Und hat jetzt nach den US Open jetzt mal eine längere Pause gemacht und er hat ja gesagt, er spielt nur noch ausgewählte Events. Das scheint eins zu sein. Er fühlt sich sehr wohl in China, sagt er immer.
Ja.
Dadurch, dass Alcaraz so kurzfristig rausgezogen hat, war das Draw schon raus. Das heißt, Moutet ist jetzt sozusagen eine neue Eins-Gesetzte.
Okay.
Und verändert natürlich schon das Tableau. Wenn da oben nicht Alcaraz drin ist in der Hälfte,
ja, klar,
ist natürlich schon nochmal für die, die oben sind. Ich weiß nicht, welche Gesetze noch oben sind.
Ist auf jeden Fall eine Chance für alle.
Und ein mögliches Halbfinale wäre Sinner gegen Djokovic. Was ja eigentlich, kann man sagen, wahrscheinlich eigentlich das Finale wäre jetzt einfach nur wenn man jetzt die Leistung aus dem Jahr nimmt.
Ja.
Sind es die beiden besten Spieler, die im Feld sind. wäre aber ein mögliches Halbfinale. Das heißt, für oben das Draw ist es relativ offen, wenn Alcaraz da nicht dabei ist.
Richtig, genau. Ja, Mute, von den Gesetzen ist noch oben Medvedev, Kaschanov, Deminauer und Zverev.
Zverev auch. Der hat ja immer genau. Glück mit seiner Auslosung. Aber gut, vielleicht ist es ein Turnier, wo er mal wieder weit kommen kann.
Genau, also Shelton spielt auch wieder mit, hat schon verloren gegen Goffin, erste Runde. Ja.
Eine letzte Sache noch, bevor wir zum letzten Format kommen.
Ja.
Ich fand jetzt beim Asian Swing extrem auffällig, wie viele Aufgaben wir hatten, wie viele Verletzungspausen wir hatten. Mhm. Es war scheinbar auch sehr heiß und schwül. Wir haben es gesehen, Medjedovic gestern musste aufgeben, weil er so viel geschwitzt hatte.
Hat er aufgegeben?
Der hat aufgegeben.
Ach, ja, ich habe schon gedacht, der musste an Infusion, der Typ.
Ja, ja, genau.
Der hat ja so viel geschwitzt.
Ja, ja.
Also ich weiß nicht, ob er an Infusion ist, aber ich habe mir gedacht, der Typ, der verliert gerade Flüssigkeit,
das kannst du gar nicht reinholen. Er hat dann auch gesagt, er kann nicht weiterspielen, schon zum Schluss, er schwitzt zu sehr. Der hat gemeint, was soll ich machen? Und dann hat er aufgegeben, weil er einfach leer war.
Ja. Also es war krass, ich habe noch schon lange nicht mehr einen gesehen, der so viel geschwitzt hat. Der war komplett, als ob der in den Pool
gesprungen ist. Ja, der musste auf jedem Punkt, mussten die kommen am Handtuch den Boden abwischen.
Der hat so,
das konnte irgendwann hat er halt alles rausgeschwitzt gehabt und musste aufgeben. Gut, das ist jetzt vielleicht so ein Einzelfall, dass einer sehr viel geschwitzt hat, aber viele Verletzte, jetzt auch wieder, glaubst du nochmal, um auf das Thema nochmal ganz kurz einzugehen, dass einfach das Jahr zu hart ist und dadurch kommt zu viele Verletzungen, gerade immer gegen Ende des Jahres?
Es kommt alles, die Tour ist zu lang. Die Belege sind auch, wenn wir gesagt haben, sind sehr ähnlich, aber der Untergrund ist ein anderer. Und was, glaube ich, ein großes Problem ist die Bälle. Ich meine, viele geben sagen so, oh, die Bälle sind mir scheißegal, aber auch da, es ist was anderes. Spielt mal selber, nehmt euch mal Bälle von Dunlop, nehmt euch mal Bälle von Wilson, nehmt euch mal andere Bälle. Die sind einfach unterschiedlich. Und wenn du das halt aber jeden Tag hast, also jeden Tag mehrere Stunden trainierst und dann nächste Woche wieder andere Bälle hast, einen anderen Untergrund, das ist einfach eine Belastung, die ist, ich sage immer, die Athleten sind wie Formel-1-Wagen. Wenn da eine Sache nicht stimmt, dann ist das ganze System nicht einsatzfähig.
Ja, und wir haben ja vorhin über die Beläge gesprochen. Wenn die langsam sind, sind natürlich die Ballwechsel länger, ist intensiver. Das heißt, es ist viel höhere Belastung. Also ich meine, spiel mal ein Match auf einem schnellen Belag und du hast vielleicht pro Ballwechsel nur 3 Schläge, Aufschlag, Return, nächster Ball.
Ja.
Dann ist natürlich was anderes als jetzt auf Sand oder ein langsamer Belag, wo du halt Rallyes hast, 10, 15 Mal. Das ist natürlich auf ein ganzes Match gesehen eine ganz, ganz andere Belastung.
Was ganz anderes, ja.
Ja, so viel zu Shanghai. Wir werden es auf jeden Fall die Woche verfolgen und werden euch dann davon berichten.
Ja.
Jetzt zum Abschluss, Nico, habe ich noch ein Format für dich.
Ja.
Nämlich, das haben wir auch schon mal in der Vergangenheit gemacht. Who am I?
Okay.
Also ich werde dir einfach auch wieder ein paar Infos droppen und du musst versuchen, den Spieler zu erraten.
Kriege ich schon die Info, ob das ein aktiver Spieler ist oder ein inaktiver?
Nein.
Okay, das heißt, es kann beides sein.
Aber ich werde es schon mit der ersten Aussage, wirst du schon wissen.
Okay.
Es geht los.
Ja.
Ich bin ein ehemaliger Profi aus Argentinien.
Ja.
Meine Karriere hat in den 2000ern angefangen und ich war Teil der goldenen Generation Südamerikas.
Mhm. Del Potro.
Nein. Ich habe keinen Grand Slam-Titel, aber alle 4 Halbfinals erreicht bei Grand Slams.
Ja, Nalbandian.
Richtig. Scheiße. War's vielleicht?
Ja, ich hatte jetzt natürlich Argentinier, hast du natürlich im Kopf aus den 2000ern, Del Potro, 2009 US Open gewonnen und natürlich Nalbandian, als du gesagt hast, er war in allen im Halbfinale. Ich glaube, Nalbandian gilt ja so unter den Insidern mit vielleicht der beste Spieler, der nie einen Grand Slam gewonnen hat.
Ja, er war einmal im Finale in Wimbledon 2002 gegen Leighton Hewitt.
Ja.
Und sein größter Erfolg waren die ATP-Finals 2005 gegen Federer. Ich glaube, da hat er alle 3 geschlagen. Federer, Nadal und Djokovic, glaube ich, in dem Turnier.
Ja, war das Turnier? Ja, ich kann,
genau. Oder vielleicht war es auch ein anderes Masters. Ja, auf jeden Fall ist er halt auch dafür bekannt. Aber das war auf jeden Fall sein größter Titel. Und ich glaube, mit dieser einen Aussage hättest du sofort gewusst. Er war nämlich berühmt für eine der besten Rückhände seiner Zeit.
Ja, auf jeden Fall.
Deswegen habe ich diese Frage mal ganz nach hinten gepackt. Schade, ich dachte, es ist ein bisschen schwieriger, dass du ein bisschen länger brauchst.
Du hättest mir nicht sagen sollen, dass es ein Argentinier
war. Ah, okay, ja. Siehst du? Aber er hat insgesamt 11 Titel geholt auf der Tour und vielleicht war es auch noch ein Event war oder ein Ereignis, was viele im Kopf haben. 2012 im Queen's Club hat er nämlich einmal einen Linienrichter getreten.
Ja,
und dann wurde er disqualifiziert. Und
hatte legendäre Matches, ich erinnere mich, bei Australian Open gegen Leighton Hewitt, gerade, also ich glaube, Anfang der 2010er, stundenlang gespielt, die beiden. Ein geiler Spieler. Ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht total aus dem Fenster lehne, war auch immer bei ihm so ein bisschen das Gewicht ein Problem.
Okay.
Ja, körperlich war er nicht immer so 100% austrainiert. Da hat er häufiger mal ein paar Federn gelassen, weil von seiner Spielart und Weise war der, der konnte alles.
Ja, ehemalige Drei der Welt.
Ja, also hat unfassbar gespielt.
Zu einer krassen und Zeit.
Wahrscheinlich der Spieler, der beste Spieler, der nie einen Grand Slam gewonnen hat, muss man mal so sagen. Ja.
Ja. Ja. Vielleicht wird es aber Zverev sein.
Vielleicht. Ja. Wobei ich aber sagen muss, von der Art und Weise ist Nalbandian schon mal einfach schon mal viel geiler.
Geiler zu gucken, ja. Auf jeden Fall als
Zverev. Der hat so an der Linie geklebt. Ja, der konnte alles. Der konnte wirklich alles. Ja. Der war unfassbar.
Gut, nächstes Mal muss ich mir einfach nochmal überlegen. Es war zu leicht. Scheiße.
Ich werde das Format umkehren. Ich mache dann overrated, underrated, überlege ich mir was. Und ich mache das letzte Format UMI mit einem Spieler, den ich raussuche.
Okay.
Okay, wir hören uns dann in 2 Wochen wieder.
Bis dann.
Macht's gut.